Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Elon Musk. Ist es leider nicht, es ist nur Sinan Krieger. Servus.
Yes.
Wir wollen heute natürlich über den Talk sprechen gestern. Und es wird einigen, glaube ich, nicht gefallen, was wir zu sagen haben. Schätze ich schon mal.
Ist mir relativ egal.
Mir ist das auch egal, aber du hast, dir brennt was ganz anderes.
Ja, was viel, viel wichtiger
ist. Unter den Fußnägeln kann man fast schon sagen.
Was interessiert mich schon die Weltpolitik, wenn es was zu gewinnen gibt?
Ja, das ist richtig.
Nein, Leute, wir haben ja unseren WhatsApp-Channel geöffnet. Erster Link in der Videobeschreibung. Kommt da gerne rein, denn wir machen da jetzt wöchentlich Fitness-Challenges und die Leute werden da auf dem Laufenden gehalten.
Ich werde nachher noch, soll ich nachher 50 Liegestütze machen?
Mach.
Per Video.
Sehr gut.
Das gibt's in der WhatsApp-Gruppe.
Ich habe es schon bewiesen, aber nächste Woche wird's noch viel, viel besser, denn es wird die Schlag den Sinan-Challenge geben. Und zwar, so einfach ist es nicht, wir machen eine Steps-Sammeln, also Schritte-Sammeln-Challenge. Über die gesamte Woche verteilt. Und die Regeln sind wie folgt: Wer es schafft, nächste Woche 100.000 Schritte zu gehen, von Montag bis einschließlich Sonntag, der kriegt Bootcamp-Börse gratis. Das Bootcamp-Börse gibt es dann einfach mal gratis.
Unser Anfängerkurs,
genau,
zum Investieren.
Genau, in 7 Tagen vom Anfänger zum souveränen Investor, der kriegt diesen Videokurs wirklich komplett gratis, 100.000 Schritte. Wichtig: Bedingung, ihr schickt einen Screenshot von Apple Health, also diese App, die Schritte sammelt. Wer kein iPhone hat, sorry. Wenn es das irgendwie von Samsung gibt.
Es gibt ja auch so Schritt-Tracker.
Ist okay.
Das Problem ist, wie schließen wir aus? Ich merke das zum Beispiel bei diesem Aura Ring, wenn man zum Beispiel Fahrrad fährt oder sowas, oder sich, dass der teilweise, der checkt teilweise nicht, was.
Also die Apple-Uhr,
weil ich würde jetzt Apple mein kann's. Handy einfach an so einen Staubsauger-Roboter mal, und den ganzen
Wer
Tag.
Diese kriminelle Energie hat, ist okay.
Hat's verdient.
So, wer das macht, alles okay. Nein, Screenshot machen, bitte. Und dann am nächsten Montag, also im Montag dann darauf, nach der Woche, unseren Instagram-Kanal schicken. Dort auch Link in der Videobeschreibung. Hendrik, du wirst es ja sehen, dann bitte alles sortieren.
Ja, bitte löschen und blockieren.
Ja, nicht löschen bitte. genau. Und es gibt aber noch einen Hauptpreis. Das wird dich jetzt nervös machen. Wer mehr Schritte als ich gehe nächste Woche, der kriegt ein Jahr Beating Beta gratis.
Dann werde ich aber richtig nervös.
Das haue ich jetzt raus.
Krass.
So. Ich werde jeden Tag am Ende des Tages natürlich einen Screenshot machen, wo ich gerade stehe. Und wer mich schlägt, der kriegt ein Jahr Beating Beta gratis. Kurzer Ausblick, es wird keiner schaffen.
Ja, das glaube ich auch. Wer dich kennt, und ich kenne dich ja, er wird einfach 1 Million Schritte sammeln.
Ich werde am Sonntag, das kann ich schon mal ankündigen, dann in der Woche am Sonntag, habe ich mir ein Ziel gesetzt, ich will 100.000 Schritte gehen an einem Tag.
Ich bringe mich auch gerade in Form, das will ich jetzt auch mal wieder ein paar Monaten so fit sein. Ich bin aber gerade wirklich, muss ich sagen, 2025 so perfekt in ein Jahr gestartet, bin ich, glaube ich, fast noch nie.
Schön.
Also seit 1. Januar wirklich perfekte Ernährung, Alkohol sowieso kein, regelmäßig Sport, bin jetzt auch wieder der alte Mann, es läuft jetzt auch wieder. Das Schöne ist, wenn man älter ist, man ist wirklich vernünftiger, schön langsam. Früher hätte ich einfach gleich mal raus am 1. Januar. Schön gleich mal Muskelfaserriss geholt und dann geflucht 2 Wochen.
Aber war älter. Langsam ernährt sich das Murmeltier. Was brennt dir auf den Fingernägeln?
Das habe ich jetzt gerade schon gesagt, dass das Jahr wirklich sehr, sehr gut ist bisher. Ich habe mir auch ich bin hochmotiviert für den Talk, ich habe mir so viele Notizen gemacht, aber das, glaube ich, kommt dann eher kommende Woche, weil heute wollen wir ja über vor allem mal das hier. Ja, wie soll man das nennen? Es war eigentlich als Highlight angekündigt, viele haben darauf hingefiebert, wir haben es uns natürlich auch angehört und ich muss sagen, ich habe es ja neulich schon gesagt zu dem Weltartikel, es war wirklich ein ganz dünnes Süppchen. Also ich war nicht enttäuscht, ich muss sagen, ich war eher gelangweilt und ich muss sagen, es war wirklich dünn. Also das Englisch von Alice Weidel ist zwar besser als das von Lindner und Baerbock, aber das war schon eher ein dünner Auftritt. Also es war so ein bisschen, als würde sie Fangirl würde Idol treffen, dann, also das Gespräch war eigentlich immer viel so true, yes, und dann yes, true.
Ja, das muss ich sagen.
Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich sagen soll.
Die Lache war Kamala-esque zum Teil. das ist mir auch aufgefallen, aber gut, das war wahrscheinlich auch das Machen, also dieses überschwängliche Lachen ist dann ja häufig auch so eine Übersprungshandlung, wenn man unsicher ist. Aber bevor wir irgendwie inhaltlich werden, ich möchte noch kurz einen Schritt zurückgehen und die Diskussion aufgreifen, ob so etwas denn erlaubt sein sollte.
So Kamala, ganz kurz, hast du das gesehen bei der Beisetzung von Jimmy Carter? Eigentlich traurig, als Trump und Obama gewitzelt haben, oder Trump hat, glaube ich, zu ihm was gesagt und Obama hat gelacht und Kamala hat das gesehen. Oh, Todesblick, das fand ich
ja
köstlich.
Ja. Jetzt nein, weil es war ja, ich glaube, um ehrlich zu sein, dass der Effekt dieses Gespräches nicht das Gespräch selber war, sondern dass es überhaupt stattgefunden hat. Ich glaube, das ist die News an der ganzen Sache, um es mal vorwegzunehmen. Es wurde ja im Vorhinein super viel diskutiert. Und ich weiß nicht, ob das Fake News sind, aber angeblich sollen ja 150 Beamte in Brüssel sich das Gespräch.
Ja, das hat auch, das stand ja überall. Ja, ja.
So, wenn das wirklich stimmt, Halleluja.
Sieht man, dass die voll ausgelastet sind.
Ich möchte das Ganze nur mal in eine Perspektive bringen, weil es kam ja auch die Aussage von, ich glaube, es war Robert Habeck, Elon Musk, Finger weg von unserer Demokratie.
Der Spiegeltitel, ja.
Und das finde ich extremst beängstigend aus einem Grund. Ich habe hier mal einen Paragraphen aus dem Rundfunkstaatsvertrag mitgebracht, der da heißt, also das ist die offizielle Rechtsprechung, das habe ich mir nicht ausgedacht, da steht, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der Erfüllung ihres Auftrages die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit ihrer Angebote zu berücksichtigen. Ne? Also um es auf den Punkt zu bringen, halbwegs unabhängig sein und alle Stimmen irgendwie abbilden, wie es.
Da sieht's dünn aus.
So. Ja. Und dann habe ich hier mal, das ist jetzt von Statista, das ist auch kein, ist auch nicht von Schwobelhausen, sondern von Statista aus dem Jahr 24, aus dem Dezember 24, also super aktuell, habe ich Folgendes mitgebracht. Den Vergleich der Parteizugehörigkeit der Politiker in den politischen Talkshows von ARD und ZDF und dem Sitzanteil im Deutschen Bundestag im Jahr 2024. Und die Talkshows im ARD und ZDF sind namentlich Mioska, Hart aber fair, Maischberger, Illner, Lanz. Also die Creme de la Creme, das, was man so kennt. So. Und da sehen wir relativ schnell, ich gehe mal einmal ganz kurz durch, die CDU hat einen Anteil in den Talkshow-Auftritten von 31,3%, hat aktuell 26,7% der Bundestagssitze. Passt. So. SPD passt auch ungefähr so zwischen 25% und 26%. Grüne passt auch, haben 17% Anteile in den Talkshows und 16% Anteile im Bundestag. FDP passt auch. BSW ist 5,6% in den Talkshows, nur 1,4% im Bundestag. Das kann man irgendwie noch akzeptieren, weil die haben sich neu gegründet. Sarah Wagenknecht, ja, starke Medien. Person passt. Linke passt auch. Und jetzt kommt die AfD, hat über 10% der Sitze im Bundestag und hat einen Anteil in den Talkshows von 2,6%.
Also aber ist wahrscheinlich deutlich mehr geworden. Früher sind sie ja gar nicht aufgetaucht. Also bei Lanz ist ja schon Chrupalla und so ist der öfters. Ja klar, so, ist schon eine große Diskrepanz.
Und jetzt, auf jeden Fall. Dann habe ich das so gesehen. Also ist mit Abstand die größte Diskrepanz von Anteilen am Bundestag und Auftritten in den Öffentlich-Rechtlichen. Es ist ja so ein bisschen ist das ja sogar noch verfälscht, weil man muss ja eigentlich die aktuellen Umfrageergebnisse oder so, eigentlich so einen gemittelten Umfrageergebnisse irgendwie abbilden. Und ich habe das jetzt mal gemacht mit den aktuellen Umfragewerten und das kann ich hier mal einblenden, da ist das noch krasser. Also du siehst das hier, alle Regierungsparteien haben natürlich, sind bei den Umfragen jetzt deutlich nach hinten und haben einen höheren Anteil in den Talkshows, was irgendwo noch Sinn macht. Gerade bei der FDP ist das natürlich krass, aber bei der AfD, das ist ein unglaubliches Verhältnis und es ist auch das einzige Verhältnis von allen Parteien, wo die Umfrageergebnisse deutlich höher sind als am Ende die Auftritte. 2,6% der Anteil der AfD-Politiker in den Talkshows bei einem aktuellen Umfrageergebnis von 20%, das sind Diskrepanzen, die kann niemand, ob er AfD-Fan ist, ob er AfD-Kritiker ist, nochmal, hier geht es nicht darum, ob ich die jetzt gut finde oder nicht, ihr kennt meine Meinung dazu, Das sind einfach Fakten, die man nicht mehr negieren kann.
Und ich glaube, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt und jetzt muss man auch mal die Frage stellen, wie sinnvoll ist das Ganze? Also da gibt's jetzt mehrere Dimensionen. Lanz hat da auch mal drüber gesprochen, das fand ich ganz interessant, was er gesagt hat, denn eins ist klar, wenn man jetzt, sag ich mal, du redest jetzt mit einem AfD-Politiker oder mit, ist völlig wurscht, mit Wagenknecht, man kann auch von der Linkspartei natürlich, das sind ja auch, Wagenknecht ist jetzt BSW, aber Linkspartei sind ja auch furchtbare Populisten. Dann hast du natürlich das Problem, und das hat er schon gesagt, dann werden da irgendwelche Schnipsel rausgenommen und dann wird das irgendwie auf TikTok oder sonst wo verbreitet nach dem Motto, hier auf YouTube auch Krupalla zerstört Land, und dann wird das irgendwie sozusagen, das ist klar, irgendwie gebe ich damit natürlich Futter für irgendwelche Offensiven auf TikTok und Co. Das muss man sagen, auf TikTok hat die AfD ja schon lange, das heißt übernommen, aber ich glaube, da sind sie sehr, sehr dominant. Jetzt sind wir aber schon beim nächsten Punkt. Gut, okay, wenn der jetzt bei Lanz sitzt, dann liefere ich irgendjemanden da Futter für TikTok. Das Problem ist, die machen sowieso auf TikTok Radau und machen das ja auch sehr intelligent teilweise, das muss man ja zugeben. Und da haben wir ja schon das Problem mit diesem eine Plattform bieten. In Zeiten von Social Media sieht man ja jetzt Elon Musk mit, wie viel hat er auf X, 211 Millionen, glaube ich, Follower. Also eine Plattform heutzutage entweder zu bekommen oder sich selber eine zu verschaffen, ist sehr, sehr einfach. Und da, finde ich, fällt schon ein bisschen dieses Argument flach, so eine Plattform geben. Das ist irgendwie, finde ich, schon so ein bisschen obsolet geworden. Da sind wir schon mal beim ersten Punkt. Und wir sehen ja auch eins, diese Strategie nach dem Motto, oh, wir tun so, als würde es die AfD nicht geben, wir geben ihnen keine Plattform. Das hat zu was geführt? Ja, dass sie immer stärker geworden ist. Also ich finde, das sind schon mal zwei Punkte, wo man sagen muss, ist das so schlau, so mit der AfD umzugehen? Jetzt kommt natürlich Bullshit-Bingo, sie inhaltlich stellen. Das hören wir auch seit vielen Jahren, aber ich glaube, das Gespräch gestern, Musk-Weidel, hat schon eins gezeigt. Die AfD und auch Weidel, finde ich, sind sehr stark in dieser Rolle, Anti-Establishment, Opfer auch, wir werden sie bekämpfen uns, weil wir für euch sind, sie wollen uns zum Schweigen bringen. Das hat sie ja sehr erfolgreich gemacht, man muss ja nur auf die Umfragen schauen. Und ich muss sagen, Weidel hatte auch eine ganz andere Präsenz, wenn man sie jetzt mal sieht, ob das jetzt im ZDF ist oder sonst wo sie dann, das macht sie auch gut, wenn sie dann sagt, jetzt wollen sie mich jetzt so frame und so. Und gestern durfte sie ja frei sprechen, sozusagen, das war ja ein Wohlwollen, da geht's ja nicht. Also Elon Musk hat ja davor schon eine Empfehlung gegeben, gestern hat er es ja nochmal betont. Und ich muss sagen, in dieser Rolle, was ja immer beklagt wird, wir dürfen nicht frei sprechen, es geht nicht um Inhalte. In dieser Rolle, was sie eigentlich immer fordern, fand ich sie herausragend schlecht.
Ganz kurz noch zu deinen zwei Punkten. Thema Plattform bieten, warum ist die öffentlich? Also das ist ja oftmals ein Argument. Das kann kein Argument sein. 20% der Bürger sagen, dass sie wählen. Und es werden vermutlich bei der Bundestagswahl noch mehr. Plattform, ja, sie haben die Plattform verdient, weil sie halt gewählt werden. Weil sie die zweitstärkste Partei sein werden, wenn alles normal läuft. Also, das ist ja Nonsens. Und dann die andere Sache. Ja, die sind ja auf TikTok so stark und man gibt den Futtern. Vielleicht sind die auf TikTok und X so stark, weil sie in den öffentlich-rechtlichen Medien nicht präsent sein dürfen. Also vielleicht sich da auch mal in die eigene Nase fassen. Es ist doch klar, dass sich dann die Gegenpartei andere Plattformen sucht, wo sie halt dann eine Reichweite aufbauen kann.
Ja, und
das
ist ja sozusagen Wilder Westen. Also wenn sie jetzt bei Lanz zum Beispiel jemand ist, dann kann Lanz ja Einfluss drauf nehmen. Dann kann er sich ja vorbereiten. Dann kann er ja auch eine Gegenrede oder Argumente vorführen. Und das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Punkt. Also das ist
diesem ganzen Datenhintergrund, ja, komme ich am Ende zum Ergebnis, wenn Robert Habeck sagt, Finger weg von unserer Demokratie, kann ich dazu nur sagen, selbst wenn Elon Musk Eigeninteressen verfolgt mit diesem Gespräch, was sein kann, tut er damit mehr für die Demokratie, hat er mit diesem Gespräch mehr für die deutsche Demokratie getan als der ÖRR in den letzten 4 Jahren. Und, ja. und das ist schon irgendwo traurig, aber das ist die Realität, weil er damit zumindest ein bisschen, ein ganz kleines bisschen wieder für Gleichgewicht gesorgt hat. Natürlich nicht so krass, dass es wieder den Ergebnissen irgendwie gerecht wird, aber wenn man sich nochmal wirklich, und das kann ich jedem empfehlen, den Rundfunkstaatsvertrag so die ersten Absätze durchliest, da wird einem Angst und Bange mit diesem Datenhintergrund. Aber du hast natürlich recht, ich sehe das auch ähnlich wie du, dass das Gespräch, also ich kann ja nur aus meiner persönlichen Warte sprechen. Ich persönlich fand es jetzt langweilig. Also
es war wirklich sehr unspektakulär.
So, aber ich glaube, es ist auch immer eine Erwartungshaltung, mit der ich da reingehe. Die, ich sag mal, die deutschen die deutsche Creme de la Creme der Nonkonformisten. Die haben ja Watchpartys gemacht auf YouTube und alles. Und ich finde, man erkennt immer nach solchen Veranstaltungen relativ schnell, ob es aus deren Sicht gut oder schlecht war, wie nachher die Reaktionen sind. Und wenn ich da so durchgeschaut habe, haben die Leute entweder gar nichts geschrieben oder es war sowas sehr, sehr Nüchternes wie, und wie hat es euch gefallen? Also daran hat man schon wirklich klar erkennen können, dass die, die sich davon viel erhofft haben, die wurden enttäuscht. So. Ich persönlich, ja, fand es langweilig, aber ich habe damit so ein bisschen gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, wie du es gesagt hast, die Alice Weidel total immer noch in diesem Kontramodus war und gerade in den ersten 15 Minuten jedes Thema mal nur so kurz angerissen wurde, aber gar nicht in die Tiefe gegangen wurde. Also das erste Mal in die Tiefe gegangen, halbwegs in die Tiefe gegangen, wurde, glaube ich, bei Adolf Hitler. Das war so das erste Mal, wo so ein bisschen...
Da war ja auch der Teufel los auf Twitter.
So, und dann das zweite Mal, wo es tief wurde, das war das Mars-Thema von Elon Musk selber, was halt mit unserer Politik hier nichts zu tun hat.
Das fand ich auch sehr schön, dass dann auf Twitter, dass dann so die, ich würde es mal sagen, eher so die Rechtsaußen dann so, warum redet man hier über den Mars und nicht über Deutschland? Es ist schon wirklich köstlich gewesen eigentlich. Also man kann eigentlich sagen, alles, was interessant war, kam von Elon Musk, wobei man jetzt sagen muss, das fand ich auch ein bisschen schräg, so, oh, das ist so ein großes intellektuelles Gefälle. Ganz ehrlich, das ganze Gespräch war jetzt, das war okay. Ich finde es auch sehr gut, dass es das Gespräch gab. Ich glaube, Opfer der Erwartung, ja, es wurde ja als großes Highlight angekündigt. Klar, je höher die Erwartung, umso mehr erwartet man dann halt und dann ist halt ein normales Gespräch eine Enttäuschung, klar. Es war unspektakulär. Elon, was ich gut fand, dass man auch am Anfang gleich gemerkt hat, wo er meinte, ja, Solarenergie findet er super. Ich finde, man merkt halt bei ihm, er ist da noch weniger ideologisch. Das fand ich schon gut. Das Kernkraftthema war ganz interessant. Eigentlich der Anfang war fast am interessantesten. Da ist man jetzt auch, waren zumindest mal ein paar Zahlen drin. Da wurde man ein bisschen konkret. Danach, finde ich, ist es komplett ausgefranst. Ja, mir war das alles ein bisschen zu dünn. Dann auch noch so, es war halt wirklich Bullshit-Bingo, so Kriminalität, Skyrocketing und hier in den Schulen nur Transgender und Woke, so. Es war halt sehr viel Plattitüde. Also ich fand es wirklich sehr, sehr dünn.
Ja,
wenig Lösung. Also ich meine, das ist dann auch natürlich einfach zu sagen, ja, in der Schule ist nur noch Woke. Also die Kritik ist ja teilweise natürlich berechtigt, aber so diese wirklich Plattitüden und dann so, ja, wir wollen gute Bildung, so, ja, okay, es ist nett, wollen alle. Also, aber man hat gemerkt, du hast es mir gestern, das darf ich ja sagen, du hast mir geschrieben während des Gesprächs und das fand ich, trifft's gut, man sieht es halt einfach auch nur eine ganz gewöhnliche Politikerin, glaube ich, hast du geschrieben und das trifft's sehr, sehr gut, ja.
Ja, also das
war schon eine gewisse Entzauberung.
Wir hatten das mal in einem Talk, ich weiß nicht mehr in wem, zum Thema Personenkult und das ist so ein echt gutes Beispiel dafür, dass jetzt, wo Frau Weidel das erste Mal aus ihrer Rolle war, ich kann Kontra geben und das muss man ja mal sagen, es wird ja auch sehr einfach in Deutschland gemacht, eine Kontraposition zu beziehen, weil halt auch vieles nicht gut läuft, war das echt sehr durchschnittlich. Aber ich finde es auch, also jetzt an alle, die jetzt Sorgen haben, dass die AfD unter die 5%-Hürde fällt, das hat ja auch der US-Wahlkampf gezeigt, wo ja auch Kamala Harris das Duell gegen Donald Trump, das direkte Duell, das kann man ja auch sagen, gewonnen hat, war es auch am Ende egal. So, von daher ist das alles in Ordnung. Ich fand eine Sache fand ich schade, weil da war so ein wichtiger Punkt für Deutschland und das war der Punkt, wo Elon Musk sagt, er musste 25.000 Blätter Papier, also vielleicht für die, die es nicht gehört haben, es ging um die deutsche Bürokratie und er hat ja seine Gigafabrik in Brandenburg gebaut und er hat da auch nur zugestimmt, der Frau Weidel, dass es viel zu viel Bürokratie gibt, gut, das wissen wir alle und er hat das Beispiel erwähnt, dass die für eine Genehmigung oder so 25.000 Seiten Papier ausdrucken mussten, mehrere Kopien, also an mehrere Menschen.
Und Stempel.
Und jede Seite musste gestempelt werden. So. Und Elon Musk sagte dann, er habe damals gesagt, warum können wir das nicht digital machen? Und die Antwort sei einfach nur gewesen, ja, das ist das Gesetz. Und da hätte es mich echt gefreut, wenn man da mal auf eine Meta-Ebene gekommen wäre.
Also er hat einen, ich habe es mir extra notiert, er hat da einen wichtigen Satz gesagt, we have to change the rules.
Und so.
Da zum Beispiel, das habe ich von, da habe ich von Weidel wirklich nichts gehört, außer
und
Weisheiten.
Und das höre ich halt von niemandem, und vielleicht ist es mein naiver Glaube als Nichtwähler, aber das ist doch der entscheidende Punkt, den wir in Deutschland haben. Dann, ich glaube, ihre Antwort war, ja, wir müssen Bürokratie ab.
Ja gut, das sagen alle, das so, sagt auch okay. Scholz, das sagen alle. Also
aber
das,
da geht es ja viel, da geht's ja um eine Grundeinstellung, da geht es ja wirklich um ein Mindset, was wir hier in Deutschland haben. Dass die Regeln, dass Gesetze 0,0 hinterfragt werden. Die sind in Stein gemeißelt und somit kommen natürlich immer mehr Gesetze. Und irgendwann werden wir zum Geißeln dieser Verordnung, weil niemand mehr hinterfragt, ob irgendwelche Verordnungen, die vor 30, 40 Jahren vielleicht Sinn gemacht haben, ob die noch irgendeine Relevanz haben oder in der heutigen Zeit bestehen können. Weil ich kann mir vorstellen, dass dieses Gesetz, dass es alles ausgedruckt werden muss, in einer Zeit kam, wo wir einfach vielleicht noch nicht mal Internet hatten. Also das ist ja wirklich möglich. Ich weiß es jetzt nicht, aber da...
Ja, sicherlich, das sind ja wahrscheinlich...
Aber genau das
hat sich ja nicht viel geändert die letzten 50 bis 100 Jahre.
Die Regeln zu ändern, den Mut zu haben, an Gesetze zu gehen, an irgendwelche Verordnungen zu gehen und zu sagen, ganz ergebnisoffen die Frage zu stellen, ist das noch sinnstiftend oder nicht? Das bedarf einfach in erster Linie Mut und in zweiter Linie auch eine geistige Arbeit. So, weil ich mich damit wirklich auseinandersetzen wollte. Und das wollen wir nicht mehr. Wir sagen, es ist gegeben. Und dann machen wir einfach so weiter. Und das führt dann zu solchen perversen Auswirkungen, dass man 25.000 Zettel ausdrucken muss und die stempeln muss. Also auch aus Nachhaltigkeitsaspekt. Das ist kompletter Nonsens. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass wir mal eine Debatte führen. Und in den öffentlich-rechtlichen Medien kannst du das nicht, weil wir da auch nie auf diese Ebene kommen, dass man mal eine Debatte führt. Weil ich glaube, mit Elon kannst du so ein Gespräch führen. Wie schaffen wir es, dass wir da hinkommen, diese Regeln zu brechen und auch von den Regeln unterscheiden, die sinnvoll sind. Es geht ja nicht um die Anarchie, sondern es geht darum, dass wir effizienter, besser leben können. Und das hätte ich mir einfach gewünscht.
Was, glaube ich, vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, wenn wir es jetzt mal anders interpretieren, was ich mir vorstellen kann, ich weiß es nicht, ob das eine Taktik vielleicht sogar war, aber eins muss man sagen, wenn man jetzt mal die AfD, bei vielen ist das ja so ein Dämon und Schreckgespenst, wird natürlich auch von den Medien so gemacht. Also vielleicht war es auch ein bisschen hinsichtlich Dämonisierung ein kluger Schachzug, dass man fast schon unbedarft, dass man harmlos wirkt. Das kann natürlich auch bei dem einen oder anderen Wähler, du hast es gerade angesprochen, Trump-Harris, wo alle gesagt haben, Mensch, Trump hat sich blamiert. Und dann kam es halt bei dem einfachen Wähler oder bei vielen Wählern vielleicht nicht so an. Die haben dann entweder gedacht, ja, mei. Also das ist dann vielleicht manchmal auch so ein bisschen so eine Überinterpretation, so eine, wo wir dann auch schon wieder in dieser Medienbubble sind. Die Frage ist natürlich, wie viele Wähler haben es gehört? Ich glaube, 200.000 haben zugehört oder waren live dabei. Insgesamt angeblich 1 Million oder sowas.
Also es waren konstant um die 200.000. Dann sind es natürlich deutlich mehr Menschen, ja, weil es gehen welche, es kommen welche.
Also die Frage ist jetzt sowieso, wie viele haben das jetzt von potenziellen Wählern gehört? Oder ist das jetzt schon dann eher wieder, weißt du, auch so eine Bubble, die das dann hört? Also aus eine Mischung aus ja Medienleuten, AfD-Wählern, die eh schon AfD-Wähler sind. Also wie viele potenzielle Wähler haben das gehört. Das, glaube ich, sind dann wahrscheinlich gar nicht mal so viele. Aber da kann es natürlich sogar sein, dass es positiv wirkt, weil man sich denkt, oh, die werden ja immer so böse hingestellt und die war ja eigentlich total harmlos und nett. Das ist natürlich auch ein Faktor, den man vielleicht nicht unterschätzen sollte, weil wir sagen jetzt, ja, also mich hat das in keinster Weise überzeugt. Also
vielleicht war das Gespräch auch gar nicht für uns.
Ja, ja, genau. Die Frage muss man sich natürlich auch immer stellen.
So, weil, also wer war die Kernzielgruppe? Ich glaube, weder Weidel noch Elon Musk
war
irgendwem bewusst. Ist ja auch nicht schlimm. Ich glaube für die Amerikaner, also für amerikanische Zuhörer, war es gar nicht so schlecht, weil es war halt sehr basic.
Das wäre mal interessant jetzt, ja, genau, von einem Amerikaner zu hören, wie man das so wahrnimmt. Das wäre interessant.
Die 150 Beamten, die sich das angehört haben, die müssen sich auch verarscht vorgekommen haben, weil, aber genau das ist der Punkt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Thema Dämonisierung. Dieses Gespräch hat ja gezeigt, dass die Dämonisierung nichts bringt.
Nee, im Gegenteil.
Also einfach mal offen und fair sprechen. Ich glaube, das würde alle Beteiligten irgendwie mehr bringen. Es gab ja auch viele Kommentare, gut, dann gerade aus dem linken Bubble, das war Wahlkampf für die Ampel. Also das ist halt so würde ich es nicht sagen, aber mal alle ein bisschen locker durch die Hose atmen.
Wir haben, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Mal haben wir ja gesagt, weniger Angst. Und ich glaube, dass die Angst, egal von wem sie kommt, Angst immer schlecht ist, weil Angst nährt im Endeffekt immer die Sachen, die dann negativ sind. Und das ist, glaube ich, bei der AfD. Es geht jetzt nicht darum, irgendwelche, da gibt's auch viele Sachen, die mir gar nicht gefallen. Da geht's jetzt auch nicht darum, das konkret zu verharmlosen, aber trotzdem das als dieses große Angstding und immer die Nazi- und Hitlerkeule rauszuholen. Ich glaube, es bringt unter dem Strich nichts. Und eins muss man ja sagen, der Umgang, wir müssen ja nur auf die Umfragen nochmal schauen, der bisherige Umgang hat ja offensichtlich auch nicht funktioniert. Also da kann man sich ja jetzt nicht als grüne SPD und Co. auf die Schulter klopfen und sagen, oh, die AfD, die haben wir jetzt richtig gut im Zaum gehalten. Im Gegenteil, mit dieser Overprotection macht man es ja teilweise nur schlimmer. Genauso wie jetzt die Grünen ja, ich weiß nicht, wie weit das schon ist, jetzt quasi eine Ex-Twitter-Alternative öffentlich-rechtlich gründen wollen. Da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen, über Zuckerberg. Und ja, da gibt's jetzt einen klaren Trend, der mir,
lass uns das machen.
Der mir gut gefällt, muss ich sagen. Da gibt's natürlich wie bei allem auch immer irgendwelche Nachteile, aber trotzdem, mir gefällt das gerade sehr, sehr gut. Und was ist die Antwort von den Grünen darauf? Ja, wir müssen das alles kontrollieren. Also das ist wirklich, also ängstlich und dieses alles kontrollieren wollen. Das ist für mich, das ist auch generell fürs Leben. Das ist auch so typisch für die Börse, ja. Dieses, wenn ich alles kontrollieren will, dann habe ich erstens, glaube ich, schon einen Lattenschuss, weil das geht nicht. Und wenn ich es mache, dann ist es halt in gewisser Weise krank, weil.
Nee, auf politischer Ebene.
Also es geht nicht mal im Privat. Also selbst wenn ich als Mensch sage, ich will mein ganzes Leben kontrollieren, dann muss ich ins Irrenhaus, weil das werde ich nicht schaffen. Dann werde ich den ganzen Tag mir irgendwelche Gedanken machen, dann werde ich nachts nicht schlafen können, weil ich mir denke, um Gottes Willen, was ist morgen, was könnte da passieren? Also das ist eine Form von krankhaften Verhalten, das kann man gar nicht anders ausdrücken.
Und auf politischer Ebene ist es autokratisch.
Ja, natürlich.
Also das ist, das haben wir ja im letzten Talk, also für alle nochmal, schaut euch bitte oder hört euch den letzten Talk an. Für mich vielleicht der wichtigste Talk, den wir bis dato gemacht haben, wo wir über genau das sprechen. Also was ist wirklich demokratisches Verhalten und wie kann man auch unter dem Deckmantel der Demokratie total antidemokratisch handeln? Und genau das passiert gerade bei den Grünen. Und da ist Mark Zuckerberg ein echt gutes Thema, ein gutes Stichwort. Vielleicht die, die es nicht mitbekommen haben. Mark Zuckerberg hat sich zuletzt mit einer Videobotschaft an die Welt geäußert und hat gesagt, dass bei Facebook und also bei Meta, Facebook und Instagram vorwiegend dann große Veränderungen eintreten werden. Er möchte wieder zurück zu Free Speech und er wird einige Dinge ändern. Also die Faktenchecker, die es auf Facebook gab und auf Instagram, wird es nicht mehr geben. In Deutschland ist es zum Beispiel Korrektiv, die verlieren ihren Job auf Meta. Und es wird auch keine Zensur in dem Sinne mehr geben, dass er zu einem System wie bei X wechselt, dass wenn dort Nonsense gepostet wird, andere Nutzer darunter das einordnen können. Und dann steht unter deinem Post quasi die Einordnung. Das ist immer so das Demütigendste. Das hatte jetzt Karl Lauterbach.
Da war ich auch Vorrat. Ja, da war so, ich auch sehr früh kommentiert.
Vielleicht willst du es einmal ganz kurz erklären, was er gemacht hat.
Ja, da geht mir immer noch der Deckel hoch. Also da muss ich wirklich sagen, also ich komme mir ja bei den Politikern eigentlich aus allen Parteien wirklich nur noch vor, wie es ist wirklich Gruselkabinett oder eher eine Clownshow. Also es war ein Plakat von
Scalable
Capital in Köln, ein sehr großes, da stand Rentenreform downloaden oder Rentenreform herunterladen. Der Sinn ist klar, dass ich mir meine Rente sozusagen selber mache, indem ich mir ein Depot eröffne und Aktien oder ETFs kaufe und sozusagen meine Rentenreform selber mache. Das war für unser Karlchen natürlich ein Riesenskandal und hat dazu geschrieben, ein Hohn, und es ging darum, wie man sowas machen könne und die staatliche Rente ist sozusagen das Wichtigste und für die Bürger hier blablub. Also er hat angefangen mit ein Hohn und ich habe dann halt sowas drunter geschrieben wie, ein Hohn ist höchstens ihr politisches Versagen. Das ist ja wirklich, die SPD regiert ja auch seit 30 Jahren sehr oft mit und die Rente ist eine einzige Katastrophe und der größte Witz ist ja, dass sogar die gesetzliche Rentenversicherung empfiehlt private Vorsorge. Also es sind, wenn man jetzt streng ist, es ist nicht nur saublöd, unverschämt, es sind auch noch Fake News. Also,
und genau das haben dann die Nutzer auch. Macht.
Genau, und das stand dann auch drunter, da gibt's ja dann so Anmerkungen, da stand zum Beispiel dann drunter, dass sogar die gesetzliche Rentenversicherung private Vorsorge empfiehlt. Und ich finde das sehr, sehr schön, weil es gibt's eine größere Blamage für Politiker und deswegen hassen Politiker natürlich auch Ex, weil da so unverschämte Leute wie ich einfach drunter schreiben können, Herr Lauterbach, Sie blamieren sich gerade und was Sie da erzählen, ist absoluter Schwachsinn. Oder dann hat auch Christian Röhl drunter geschrieben, der ist ein bisschen sachlicher als ich noch, hat ihn dann eingeladen zu seinem Podcast, lassen Sie uns doch da gern mal drüber sprechen. Und das ist für Politiker natürlich unangenehm, wenn nicht kommt, oi, das ist ja toll, oder wenn halt einfach das da steht und keiner kann es kommentieren. Es ist halt unangenehm. So. Wenn man seinen Stuss da, seine Weisheiten, also eigentlich sind das ja wirklich, ja, das sind wirklich Scheißhausparolen,
von sich gegeben ist. Es ist halt wahrhaft demokratisch, weil diese Meinung, die Herr Lauterbach hat, zwar stehen bleibt, aber halt sofort
von mir
eingeordnet wird.
Aber es ist halt Schwachsinn.
Und zu diesem System möchte Mark Zuckerberg kommen. Er möchte weniger Zensur betreiben. Damit sagt er ja, dass in der Vergangenheit Zensur betrieben wurden.
Ja, das hat er ja schon ausgeführt.
Also da auch nochmal zur Erinnerung, er hat ja damals einen offenen Brief veröffentlicht, in dem er gesagt hat, dass er unter der Biden-Administration in Zeiten der Corona-Pandemie deutlich beeinflusst wurde. So. Und damit soll jetzt Schluss sein. Und natürlich, und das ist, finde ich, ziemlich entlarvend für ein autokratisches System, wie wir es hier in Deutschland Mediensystem haben, meiner Meinung nach. Das hatte ich auch schon ausgeführt im letzten Talk. Die gehen natürlich jetzt an die Decke. So. und ich habe ernsthaft Sorgen, dass wir in den kommenden Monaten echt mit vielen Repressalien zu kämpfen haben werden. Weil ich immer dann in der Geschichte, wenn ein System am Ende war, oder irgendein Machthaber kurz vorm Ende war, wurde nochmal richtig hart gekämpft. Richtig hart. Und das sehe ich jetzt auch. Und das sehe ich bei dem, jetzt ganz platt ausgedrückt, das sehe ich jetzt bei dem, ich sag jetzt mal, beim Vogue-Sein, ja, so diese ganze, alles, was da drum ist, Vogue, was in den letzten Jahren super krass gepusht wurde. Und alle Begleiterscheinungen, die da mit waren, Cancel Culture und sonst was. Und
kein Mensch will es eigentlich, so. Außer vielleicht 10%.
Und das ist jetzt, zumindest auf Social Media, ist es jetzt vorbei. Jetzt, wo Mark Zuckerberg sagt, wir machen den Wandel, wechselt es jetzt gerade wieder. Und jetzt tritt etwas ein, glaube ich, was du schon sehr lange sagst, der Bogen wird überspannt von den Vogue-Menschen.
Ja, das ist ein ganz klar, klassischer Backlash.
Irgendwann
schwingt es in die andere Richtung.
Und klar. Mark Zuckerberg ist ja jetzt nicht, also ich kenne ihn nicht, ich möchte ihm jetzt nichts falsch unterstellen, aber er ist jetzt nicht dafür bekannt, irgendwie krasse Werte zu haben oder sonst was. Er ist ja eher so der Wendehals aus dem Silicon Valley. Er macht so das, was man halt so macht. Und wenn ein Mark Zuckerberg, der immer dort super liberal war und ist immer auf der demokratischen Seite war, also parteienmäßig, wenn er jetzt den Wandel macht und ein Dana White in den Aussichtsrat holt, vielleicht zur Einordnung, ich bin großer UFC-Fan, ich schaue mir das auch nachts an, diese Veranstaltung.
Also, das machst du nachts immer.
So, Dana White ist einer der ältesten Kumpel von Donald Trump. Auch noch ein viel krasserer Kumpel als Elon Musk. Die kennen sich ja noch gar nicht so lange, aber Dana White.
Donald war doch früher ab und zu, also schon lange her, so vor 20, 30 Jahren
immer
war
noch.
Er doch da. Immer noch.
Immer noch. Okay, das, also der ist Dauergast dort.
Er ist Kult.
Und Dana White ist wirklich, also auf den würden die Deutschen null klarkommen. So. Und der ist jetzt plötzlich im Aufsichtsrat von Mark Zuckerberg. Und Mark Zuckerberg ist, das muss man, Mark Zuckerberg hat, glaube ich, leitet jetzt einen Paradigmenwechsel ein in den kommenden Jahren. Wieso? Wenn man sich anschaut, wie sich Mark Zuckerberg seine Personal Brand auch in den letzten Jahren verändert hat, der war ja wirklich ein nicht attraktiver, schluffi, irgendwie fast schon roboterartig.
Lappen.
So. Und jetzt ist der Typ ja, also ich liebe Frauen, aber man muss ja sagen, das ist ja plötzlich ein richtig attraktiver Mann. Surferboy-Image.
Ja, auch sein Video, das ist jetzt auch schon wieder, wo er da mit der USA-Flagge da fährt. Das war ein Surfbrett, oder was war das, ja?
Also durchtrainiert, Augen klar wieder, also Haare so. Der sieht ja jetzt gut aus, wirklich. So, und der wirkt ja jetzt wie ein echt cooler Dude. Trägt geile Uhren. So, also,
$900,000 angeblich.
Aber du machst das alles, du bist so cool. So, ne? Und jetzt sagst du aber, wir gehen den Elon Musk Weg und holst den Dana White. Also er definiert jetzt gerade das neue Cool. Und mit der Medienmacht, die er ja hat, also er setzt damit ja Trends. Und ich glaube, in den letzten Jahren war Vogue sein auch Teil der Popkultur.
Ja.
So, und wenn du dir jetzt die Wahlergebnisse der Jugendlichen ansiehst und das, was auf Social Media passiert, X, jetzt Instagram, ganz wichtig, Facebook ist eigentlich scheißegal, und TikTok, die sich auch einen feuchten Kelch
interessieren. Gut, die haben dann auch mal ein bisschen, so, das war ja am Anfang Teil Wilder Westen, aber es ist, aber da geht schon viel.
Jetzt hast du Social Media, die alle in die andere Richtung gehen und wo wir, gerade die jungen Menschen, einen Großteil ihres Tages verbringen, das darf man nicht vergessen, das weht jetzt in die andere Richtung. So, und ich glaube, dass das Vogue-Sein in den spätestens jetzt in den kommenden 3-4 Jahren an ein Ende stößt, aber das bedeutet, dass es jetzt extremste Grabenkämpfe geben wird.
Ja, also das ist, glaube ich, ja, das ist eine gute Beobachtung. Und wie du sagst, das ist so das letzte Gefecht sozusagen, jetzt ist man natürlich noch mehr in der Opferrolle und jetzt alle Errungenschaften stehen jetzt auf dem Spiel. Naja, es ist, glaube ich, bei einigen Sachen gut so. Und du hast es vorher gesagt, also das Problem ist ja, wir hatten da einen Bogen, der extrem gespannt wurde und im Endeffekt ist das Ganze ja auch nur eine Mediengeschichte. Denn wo findet jetzt dieses Woke-Sein? Denn, also das ist im Endeffekt eine Medien- und eine Marketinggeschichte. Ja. Bei den Unternehmen wurde es dann irgendwie aufgezwungen, auch im Endeffekt von Medienmachern, und dann ist das halt so eine Bubble im Endeffekt, die da, und von den Politikern vielleicht noch, aber auch nur teilweise. Und im echten Leben, ja, vielleicht sind das 10%, wahrscheinlich sogar weniger, vielleicht sind es 5%. Natürlich vor allem eher Junge. Und eigentlich kann man sagen, auf Berlin und vielleicht ein paar Studenten.
Wenn man es ganz platt sagt.
Studentenwohnungen beschränkt, wenn man jetzt mal ganz provokant ist. Das ist natürlich ein Problem, wenn eine dann schon eher nicht gerade die Mehrheit so einen Boden so überspannt, dass er dann irgendwann, dass das reißt und dann schwingt es in die Gegenrichtung. Jetzt glaube ich, muss man aber auch aufpassen, dass es nicht zu sehr in die Gegenrichtung schwingt, logisch. Weil das ist natürlich auch Unsinn. Was ich nicht verstehe, und das ist auch das Problem, mich macht das ja immer wahnsinnig, weil man sieht das ja auf Social Media, dann war, glaube ich, bei Tagesthemen oder irgendwas wurde das verkündet, dass Zuckerberg das abschaffen will. Dann darunter ein, um Gottes Willen, und hier, und jetzt ist alles vorbei, und jetzt sinkt das Niveau. Also erstens, das Niveau auf Social Media ist auch heute schon unterirdisch, wenn man mal, man muss sich einfach nur bei großen Portalen auf Instagram, ob das Spiegel ist, ob das Tagesthemen ist, ob das Funk ist, es ist völlig wurscht. Schau da einfach mal in die Kommentarspalten. Da ist das Niveau sowas von unterirdisch, weil das hat ja nichts mit, da wird ja nicht diskutiert, da wird ja einfach nur rausgeblasen. Okay, ist auch egal. Aber dass jemand behauptet, das Niveau auf Social Media wäre heutzutage hoch, also das ist ja völlig lächerlich. Und dann ist ja auch ein entscheidender Punkt, dann geht gleich von, oh, es gibt keine Faktenchecker mehr, oh, man darf jetzt alle durchbeleidigen. Also es ist auch so eine völlige Schwachsinns, es wird alles immer komplett übertrieben und dann ins Gegenteil gekehrt. Darum geht's doch gar nicht. Und vor allem ein Punkt, ich verstehe nicht, warum darüber nicht diskutiert wird, ein Punkt sind doch gar nicht die Faktenchecker, sondern ein Problem ist doch, dass ich, weiß ich nicht, hunderte, tausende, millionenfache Fake-Accounts erstellen kann, die irgendeinen Bullshit rausblasen. Also ich verstehe einfach nicht, warum diese Plattform nicht, vielleicht sogar, das war wirklich mal was, wo man einen gewissen Zwang ausüben müsste, gegen Fake-Accounts. Weil das hat ja nichts mit, das ist Manipulation. Da geht es ja nicht um freie Meinungsäußerung. Wenn ich jetzt 1 Million Fake-Accounts mache, die im Internet schreiben, Lochner ist der Beste, dann ist das ja keine freie Meinungsäußerung, sondern das ist einfach Betrug. Weil das ist ja keine Meinungsäußerung von einem Menschen, sondern das ist einfach von mir eine Manipulation. Und das ist ein Problem. Ich verstehe nicht, warum diskutieren wir nicht über solche Probleme. Weil, nein, wir diskutieren darüber, wie sehr kann man die Meinungsäußerung einschränken. Das ist doch Gaga. Und dann, diese Frau ist der absolute Wahnsinn. Und da sieht man auch die Gesinnung von, Zittelmann hat das vor kurzem schön gesagt, wer die Grünen für eine bürgerliche Partei hält, hat sie nicht mehr alle. Am besten gefällt mir wirklich Jette Nizza. Die ist ja seit kurzem die Vorsitzende von der Grünen Jugend, heißt es, glaube ich, offiziell. Und da kam wieder ein toller Tweet. Statt über Zwangsarbeit Bürgergeldbezieherinnen zu sprechen, natürlich schön gechannert, wie wäre es mit verpflichtender gemeinnütziger Arbeit für die größte Gruppe der Arbeitslosen, den 800.000 Privatiers in Deutschland? Die liegen den ganzen Tag doch sowieso voll rum und brauchen das Geld nicht. Und dieser Tweet ist in so vieler Hinsicht dumm, weil erstens, also das Niveau, also es wird Zwangsarbeit gefordert, das hatten wir zuletzt unter den Nazis, also da sieht man auch mal einen Teil dieser Gesinnung, was ich auch wirklich wirklich gefährlich und abstoßend finde. Und herzlich dumm ist es, weil, gut, das wird eh nie kommen, aber wenn, dann würden die 800.000 Privatiers natürlich sagen, oh, Frau Nizza, das ist aber eine gute Idee. Nein, die wären über Nacht weg
und der Kuchen wäre wieder kleiner geworden und die kleine Sozialistin würde in die Tischkante beißen.
Die würden sich selber einstellen, die würden ja. eine GmbH gründen und sich selber einstellen.
Ja, das, also, das ist so lächerlich alles und da sieht man eben das Sozialisten-Mindset, wenn die Sozialisten ihre Ideen umsetzen dürften, dann endet es immer wie, ja, du musst einen Zaun, du musst eine Mauer bauen, weil kein Mensch sich das freiwillig antut, so ein Mist. Und darüber müssen wir, glaube ich, auch mal sprechen, weil das finde ich auch wirklich hochgradig. Ich finde es wirklich ekelerregend und auch nicht ungefährlich.
So ein Schwachsinn. Vollkommen richtig. Ich möchte dir bei einer Sache kurz widersprechen, weil du gesagt hast, die Politiker hassen Ex. Tun sie nicht. Sie sind dort vertreten.
Nee, nicht alle auch. Es gibt ja auch wirklich, es gibt ja auch welche, die wissen das sehr gut zu nutzen.
Also fast alle Politiker, relevanten Politiker in Deutschland nutzen Ex und beleidigen Elon Musk auf Ex. Das ist ja, das ist ja der Treppenwitz.
Ja, ja,
also Elon Musk wird dauerhaft aus seiner eigenen Plattform beleidigt als Antidemokrat und Dieb und die Kommentare bleiben. Also das ist wirklich, nochmal, es geht nicht um Geschmäcker, um den mag ich nicht. Das sind einfach Fakten und die sollte man sehen. Und das ist so ein niedriges Niveau, auf dem wir uns bewegen, dass es wirklich fast wehtut. Und das andere ist, ich finde, dass sich die ganze, und wenn ich von dieser woken Bubble, dann rede ich wirklich, ich rede nicht von Menschen, die irgendwie nachhaltig eingestellt sind, so alles fein, alles
das
gut.
Das ist
so,
für mich auch nicht klassisch
so,
woke.
Nein, so woke, ich meine wirklich, ihr wisst, wen wir meinen. So, man muss doch nicht immer jedes Wort auf die Goldwaage legen. So. Die entlarven sich jetzt gerade, weil wenn die sich jetzt über Zuckerberg empören, wenn die sich über Elon Musk empören, auf diesen Plattformen selber, das kommt da immer hinzu, dann merkt man doch, denen geht es nicht um Frieden, um die Menschheit, um Wahrheit, denen geht es um Kontrolle.
Genau, ja.
So, und absolut. Die Kontrolle, die entgleitet denen gerade.
Die Meinungshoheit.
So, es geht um die Deutungshoheit der Dinge.
Und es geht sogar um mehr, ich würde sogar noch weiter, es ist Meinungshoheit, Kontrolle und im Endeffekt ist es sogar bis hin zur Abschaffung von Meinungen, die am besten gar nicht mehr, die darf es gar nicht mehr geben.
Es sind Autokraten, denen die Fälle davon schwimmen. Das muss ich in dieser Deutlichkeit so sagen. Und deshalb werden wir in den kommenden Monaten echt fiese Dinge erleben. Auch jetzt gerade bei der Wahl und sonst was. Das merkst du. Es wird härter. Der Ton wird rauer. Und ich bin mir relativ sicher, dass sich das weiterhin verstärken wird.
Ja, aber ich glaube, es sind Schmerzen, die jetzt auf, ich glaube, wir sehen eine grundsätzlich gute Entwicklung.
Ja.
Es ist auch krass, wie schnell das dann auf einmal geht. Also vor 2-3 Jahren, da waren ja auch noch die Unternehmen Vorreiter und da hieß es hier und der. Und jetzt, wie über Nacht wird geschnipst und auch viele Unternehmen kündigen ja jetzt Sachen auf. Also das Thema ESG und McDonald's hat doch jetzt auch das gekippt.
Die Großbanken in Amerika.
Erstaunlich, wie schnell das geht.
Es geht schnell.
Man war ja vorher so, weil das Lustige ist ja, man war ja vorher so überzeugt und jeder, der da nur kleinste Kritik, der war ja um Gottes Willen. Und jetzt zack, über Nacht, ist doch gar nicht so wichtig. Das ist schon, auch Realsatire.
Aber das ist halt ein gutes Stimmungsbarometer. Zuckerberg, McDonald's, und das sind natürlich Wendehälse. Und die machen sowas, das sind Riesenunternehmen, die erfolgreich sind und die antizipieren sowas auch. Und die lösen natürlich auch eine Welle aus. Und genau wie damals alle reingegangen sind in den Vogue-Wahnsinn, gehen sie jetzt gerade wieder raus. Und es beginnt. Und es sind Zeiten, die echt spannend sind. Also ich find's extrem spannend. Ich mache mir nur Sorgen, weil wir in Deutschland, wir Deutschen waren häufig auf der falschen Seite und auch auf der bösen Seite. Das sind wir in diesem Bereich jetzt wieder. Wir, das müssen wir uns klar sein. Wir sind die Autokraten. Wir frame die anderen als böse. Unsere Politikerkasse, wir sind die Bösen.
Das hat Elon ja gestern auch gesagt, dass die im Endeffekt die Meinungsfreiheit abschaffen wollen, das glaube ich war auch ein wichtiges Statement.
Und es ist wieder,
mit Sicherheit recht.
Man kann ihn hassen oder sonst was, aber wir haben ihn in diesem Fall viel zu verdanken, weil mit dem Kauf von X hat er das losgetreten. Das muss man ihm lassen.
Ja.
Und wie nochmal, das ist ein Mann, der die E-Mobilität nicht geschaffen hat, aber zu dem gemacht hat, wo sie heute steht. Das ist dieser Mann.
Und weißt du, was ich bei ihm so geil finde, dass man ihn auch im Endeffekt nicht in eine Schublade stecken kann? Das ist auch immer das, was Leute verrückt macht. Das Beste war ja gestern in dieser Situation, in dieser Diskussion, das Thema Hitler kam dann. Und das war so ein bisschen schon ein bisschen schräg, aber es war jetzt auch nicht ganz falsch. Ich fand das dann auch auf Twitter so lustig. Oh, wie irre sind die denn? Hier wird Hitler als Kommunist bezeichnet. Kommunist war er nicht, aber da kann ich auch nur nochmal Zittelmann empfehlen. Der hat sich ja wirklich intensivst damit beschäftigt. Hitler war Antikapitalist. Er war, das sind wir auch wieder beim Schubladenproblem, er war natürlich auch Anti-Bolschewist, weil viele haben ja geschrieben so, oh, wie dumm ist das denn? Der hat die Kommunisten wegsperren lassen. Ja, natürlich, der hat sehr viele bekämpft. Also der passt eigentlich gar nicht wirklich in eine Schublade, aber dass er Antikapitalist war, das ist richtig. Also er war ein nationaler Sozialist, er hat sehr, sehr viele bekämpft. Also ihn jetzt in eine kleine Schublade zu stecken, ist auch sehr, sehr schwierig. Und das beim Thema Schublade, das finde ich bei Elon auch toll, dass das hätte man sich vor ein paar Jahren gar nicht vorstellen können. Also stell dir mal vor 10 Jahren hätte jemand gesagt, oder vor 20, als man ihn noch nicht kannte, da wird es jemand geben, der macht E-Autos, der findet Solarenergie super, ist großer Fan, empfiehlt aber die AfD. Also das ist so, das passt ja eigentlich so auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammen. Was ich aber grundsätzlich gut finde, weil das zeigt, dass er sehr flexibel ist in seiner Meinung und einfach auch differenzieren kann. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass wir sehr
weil oft... Weil er nicht denkfaul ist.
Genau, also das ist... Und das ist halt auch so das Problem, dass wir immer, wir haben so dieses, bei den Grünen ist das ja auch so, also nur Erneuerbare, alles andere ist schlecht, dann der Gegenpol, ja, wenn die Grünen Solar und Wind gut finden, dann finde ich das generell schon scheiße, nur hier Kohle und Atom, das ist halt immer so schwierig, dass immer dieses Lagerdenken, das ist so anstrengend, weil es einfach, also bei allen Seiten oft einfach so dämlich ist.
Lagerdenken, weil wir nicht mehr differenzieren wollen. Wir wollen diese Denksportaufgaben nicht mehr tun, weil ja, es uns befreit. So, weil
wer es sagt?
So, ja, wieso? Weil es uns dann befreit, uns wirklich inhaltlich mit diesen Aussagen auseinanderzusetzen. Wir sind denkfaul und deshalb, und dann sind wir wieder bei den 25.000 Papieren und dann höre ich auch auf, deshalb hinterfragen wir auch keine Gesetze und keine Regelungen mehr. So, weil es Arbeit ist und wir hinterfragen auch nicht mehr die Meinung von Leuten, die uns nicht mehr passen, weil es Arbeit ist. Und deshalb denken wir nur noch in irgendwelchen Kasten, nur noch in Personas, im Marketing Personas. Wir denken nur noch in der nachhaltigen Luisa. So, und wir denken nur noch in dem
von Haustür zu Haustür so, geht in den USA.
So und wir denken immer nur noch von dem rechten
Rudi,
der alle Ausländer töten will. So, das ist so dumm.
Ja,
so,
genau. Das sind diese Extreme und die 98% der Menschen stehen dazwischen und denken sich, okay, und
das ist der Punkt. Und
was ist eigentlich?
Und Elon Musk ist das perfekte Beispiel genau aus diesen Punkten, weil er in allen Bereichen eigenständig denkt und dann zu einem Entschluss kommt. Und deswegen hassen ihn diese Autokraten. Deshalb hassen sie ihn. So, weil er offenlegt, wo es bei denen hapert. Er nimmt denen die Kontrolle und deren Argumente. Und das finde ich so schön. Und das bewundere ich bei ihm. Man kann über viele streiten, das bewundere ich. Und das sind meine 2 Cents zum Talk.
Und zum Abschluss noch, das Wichtige ist, glaube ich, auch immer, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dieses Guru-Denken. Also entweder vergöttere ich jemanden oder ich muss ihn hassen. Also man kann, zum Beispiel bei Elon finde ich viele Sachen gut, manche Sachen auch nicht so. Aber ich kann das doch neutral bewerten. Also ich muss mich doch jetzt nicht entscheiden zwischen, es ist mein Vorbild und er hat immer recht, oder ich hasse ihn und er ist böse. Das ist auch, das finde ich, passt auch sehr gut dazu. Das ist auch so ein Problem, ja, weil man sich dann halt mit dem Denken einfach macht. Ich habe mein Idol und was der sagt, ist richtig und dann brauche ich ja selber gar nicht mehr denken. Und mit Atominem, das war auch wieder ein tolles Beispiel. Jetzt wird ja sehr viel der Vergleich gezogen zwischen CDU und alten NPD-Plakaten, wenn es um Thema Migration geht. Dann muss man dann die Frage stellen, warum wird dieser Vergleich zu Scholz zum Beispiel nicht gezogen? Bildtitel, wir müssen im großen Stile abschieben. Also da sieht man ja auch, wenn es einer von der CDU sagt, wenn es Merz sagt, dann ist es NPD. Wenn es Scholz sagt, ja, dann interessiert es ja keinen. Also das ist schon auch ein Problem.
Ja.
Eigentlich nach der Logik, eigentlich müsste man SPD Rot-Grün wählen, weil die, das ist ja das Absurde, die könnten eine viel extremere Abschiebepolitik machen, weil die eigenen Wähler dann halt auch sagen würden, ja, passt mir jetzt nicht so, aber wenn es die machen, ja, dann wird schon richtig sein, weil das ist ja meine Partei. Das ist eigentlich das Absurde. Also eigentlich bei solchen Themen, wenn die quasi schon im Raum stehen, eigentlich haben die Parteien eine höhere Chance, sowas umzusetzen. Das ist ja auch wirtschaftspolitisch das Absurde. Eigentlich hat ja Rot-Grün die harten marktwirtschaftlichen Reformen gemacht.
Das ist häufig so. Das ist auch in anderen
Ländern so. Und Merkel hat eigentlich gar nichts gemacht, außer die Atomkraftwerke abzuschalten und ja, und Eurokrise zu lösen. Aber das ist eigentlich wirklich teilweise paradox.
Gut.
Fast so paradox wie unser Talk.
Ja.
Am Ende unberechenbar.
Ja. Eigentlich haben Weidel und Musk einen Lockerroom-Talk gemacht.
Ja, eigentlich ein bisschen schon. Nur irgendwie nicht so unterhaltsam. Nee. Was ich mich gefragt habe, haben sich die, also sie hat sich sicherlich vorbereitet, aber irgendwie, das war auch was sympathisch, dass man das Gefühl hatte, ja, eigentlich wissen beide überhaupt nicht, was sie jetzt machen sollen.
Elon wird sich darauf nicht vorbereitet haben.
Ja, aber der sowieso nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass er sich maximal 5 Minuten vorbereitet hat. 5 Minuten davor wahrscheinlich. Und bei ihr, sie hat sich lediglich vorbereitet, aber naja, es war schon so ein bisschen chaotisch.
Das kann man so sagen.
Dann sind wir gespannt auf euer Feedback. Danke euch fürs Zuschauen.
Und die Challenge nicht vergessen. Nächste Woche wird gelaufen. Es wird so marschiert.
WhatsApp-Gruppe findet ihr unten. Dann seht ihr mich auch Liegestütz machen. Da musst du mich nachher dran erinnern. Und da gibt's natürlich viele weitere Challenges. Dann verpasst ihr auch nichts mehr. Wir wollen euch da ja schön mitnehmen, motivieren. Gerne Kanal abonnieren, liken, kommentieren und natürlich, wenn ihr Podcast hört, auch das Ganze verfolgen und lasst uns gerne 5 Sterne da. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.